Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Und nun das Wetter. Morgens mit minus 95 Grad recht kühl. Anhaltende Vertrübung, die sich nur zögernd auflöst. Und Tagestemperaturen mittags um die minus 45 Grad. Der Sand bewegt sich in Richtung Nordwest mit Geschwindigkeiten bis 90 Kilometer pro Stunde. Der Sonnenuntergang wird lila bis blau, nachts unklar bei Tiefstwerten von minus 130 Grad.
Eine solche Wettervorhersage klingt für uns ungewöhnlich. Von daher hören wir jetzt am besten mal, unter welchen Bedingungen sich die Charaktere in Restluft zurechtfinden müssen.
Dr. Henrik Kronstein sah durch die Druckscheibe seiner Kabine, wie eine Windböe mit unsichtbarer Hand Staub vom Boden hob und hochwirbelte. Die Luft färbte sich rötlich. Es war die Kriegsfarbe des Mars. Seine Waffe war Staub. Wie bei den Angriffen zuvor würde der Staub die Fruchtkuppel bedecken und den Pflanzen das Licht nehmen. Der Staub drang in jede noch so kleine Ritze ein. Er verstopfte die Filter, verklebte die Scharniere und ließ die Dichtungen knirschen. Aber damit war Henrik Kronstein, der Leiter der Marsstation, immer fertig geworden. Die 8 Bewohner und ihre Station waren stärker als der Mars mit seiner dünnen Luft. Was konnte dieser Sturm also anrichten? Aus Gründen, die er erst verstehen sollte, als er 4 Monate später im Sterben lag, dachte Henrik an diesem Nachmittag an den Start des Raumfrachters zurück. Er spürte nochmals dieses Gefühl, das er damals empfunden hatte, das Unabänderliche daran. Gemeinsam mit den Crewkameraden war Henrik damals aus dem Quarantänegebäude durch einen Tunnel direkt zum Startplatz herausgeschritten. An den beiden Wänden des Tunnels erhellten Lämpchen den Weg. Es war ein riskanter Weg. Ein Weg, der noch kein Mensch vorher gegangen war und der möglicherweise nicht wieder zurückführte. Wenn sie überhaupt ankämen. All das war ihm damals schockartig bewusst geworden, als er zwischen den Lämpchen den Tunnel zum Startplatz der Rakete durchschritt. Hinter ihm lag die Arbeit von hunderten Frauen und Männern der Vorbereitungsteams, die jahrelang an dem Projekt geschuftet hatten. Und vor ihm, 82 Millionen Kilometer entfernt, sein Lebensziel, der Mars. Das Letzte, was er von der Erde erinnerte, waren diese Lichter, die ihn auf den Startplatz hinausgeführt hatten. Dort stand der Raumfrachter bereit, die Drag and Drop mit ihrem Raketentriebwerk und den Treibstofftanks. Eine ungeheure Kraft hob die 60 Tonnen schwere Last in den Himmel, aus der Atmosphäre hinaus, ins All, in den weiten Raum zwischen den Planeten, immer weiter weg von der Sonne. Henrik und die anderen 7 Crewmitglieder waren nach 9 Monaten Flug unbeschadet auf dem Mars gelandet und hatten planmäßig und ohne Pannen die Station aufgebaut. Nun spähte Henrik aus dem winzigen Bullauge hinaus. Man wusste noch zu wenig über das Marswetter und er konnte beim besten Willen nicht vorhersehen, was sich da am Himmel über der Station zusammenbraute. Eine Art fliegender Teppich aus blassem rotem Staub raste über die Kuppel hinweg bis zum Horizont, wo sich die flache Wolke in Fetzen auflöste. Eine Himmelsbrandung aus Staub, vom Licht der tiefstehenden Sonne orange-rot und stahlblau gefärbt. Am späten Nachmittag zeigte der Windmesser eine Geschwindigkeit von 290 Stundenkilometern in Böen 335 km/h. Die Wände der Station vibrierten. Ohne dass Henrik die Crewkameraden aufforderte, sammelten sich alle in der Kantine und Caroline bereitete Tee. Sie verteilte 8 Becher auf den beiden Tischen und schenkte ein. »Wir sollten dem Sturm einen Namen geben«, sagte Henrik. Das war ein Brauch, den sie von der Erde mitgebracht hatten. Es ist der 8. Sturm, den wir auf dem Mars erleben, also sollte es ein Name sein, der mit einem H beginnt, dem 8. Buchstaben im Alphabet. »Wie wäre es mit Henrik?« schlug Dr. Neila Wahiri vor. Henrik hob abwehrend die Hände. »Beim nächsten H könnte das machen«, sagte er. Damals waren sie noch überzeugt, sie würden sämtliche Stürme überstehen und das Alphabet ein weiteres Mal strapazieren müssen. Weil der Wind mit minus 180 Grad ungewöhnlich kalt war, nannten sie den Sturm Haldor. Das klang irgendwie nordisch. Gegen Abend nahm Haldor stündlich an Stärke zu. Die Fruchtkuppel war bereits zugeweht und ließ die letzten Sonnenstrahlen nicht mehr herein. Der Mars wollte die Station unter sich begraben. Umso heller strahlten die Leuchter im Inneren und versorgten die Pflanzen mit künstlichem Licht. Um 18 Uhr stellten die Forschenden alle Arbeiten in der Station ein und verkrochen sich in ihre Kabinen. Drinnen surrten und summten beide Aggregate und sorgten für Luft und Wärme. Draußen heulte Haldor. Henrik saß noch am Rechner und verfolgte das neueste Update des Systems. Der Fortschrittsbalken zeigte 85% und Henrik hoffte, die Antenne der Station würde die letzten Daten noch empfangen, bevor die Verbindung gleich abbrechen würde. Die Bodenstation auf der Erde schickte ihre Datenpakete an eine Sonde, die beständig um den Mars kreiste. Alle 2 Stunden tauchte diese Sonde am Horizont auf und flog auf ihrer Umlaufbahn über die Station hinweg, bevor sie 8 Minuten später wieder am gegenüberliegenden Horizont verschwand. Während dieser 8 Minuten sandte die Marsstation ihre Daten zur Sonde und empfing Neuigkeiten von der Erde. Ein fliegender Briefkasten, hoch über dem Mars. Auch wenn das Update nicht komplett war, in 2 Stunden würde die Sonde wieder am stürmischen Himmel auftauchen, dann würde das Update sicherlich abgeschlossen. Was sollte schon passieren? Ein Sturm hatte den Datenaustausch noch nie gestört. Henrik zog den Overall aus, legte sich auf die Pritsche und streckte sich unter der Decke aus. Die dünne Luft in der Kabine machte ihn schläfrig. Gegen 22.30 Uhr schleuderten die Böen groben Sand gegen die Außenhülle. Das war außergewöhnlich aggressiv. Dieser Planet trug zwar den Namen des römischen Kriegsgottes Mars, aber es war ein schwächlicher Planet. Die Atmosphäre war leicht, die Schwerkraft erließ allen Körpern 1/3 ihres Gewichts. Im Vergleich dazu war die Erde kernig und zupackend. Die bisherigen Stürme aus leichter Marsluft waren kraftlos über die Ebene gefegt und selbst die stärksten Böen vermochten nicht mehr, als feinen Sand und Staub aufzuwirbeln. Einmal in der Luft schwebte der Staub dann tagelang im Licht, zog sich zu Schwaden zusammen und ließ sich zögerlich auf allem nieder. Eine samtige Schicht, die sich schmierig anfühlte und an allem klebte. Haldor war gröber, kräftiger. Er kam über den Berg, an dessen Fuß die Station lag. Die eiskalte Luft stürzte die Felswände herunter. Die Fallwinde rissen Sand von den Hängen und schleuderten alles mit Wucht gegen die Kuppel, unerwartet und furchterregend dumpf, wie mit Schaufeln geworfen. Henrik lag auf der Pritsche, die Arme hinter dem Kopf verschränkt und lauschte den Anwürfen. Aus dem Geräusch konnte er die Größe der Körner heraushören. Als kurz darauf der erste Stein gegen die Kuppel schlug, setzte er sich auf. Hellwach saß er da, aufrecht, die Füße fest auf den Bodenplatten. Er fröstelte, ohne es zu merken. All seine Sinne waren mit der Station verbunden, deren Wände ächzten im Wind. Ein Sturm, der Steine hochheben und wegtragen konnte, war bedrohlich. Henrik holte den Rechner aus dem Standby, um die Daten des Windmessers abzurufen. Das Display leuchtete im Dunkeln auf. Das Update war erst zu 99% abgeschlossen. Komisch. Aber noch beunruhigender waren die Angaben des Windmessers. Der Sturm fegte mittlerweile mit 380 Stundenkilometern über die Station. Henrik fragte sich, wie stark Haldor noch werden konnte. Angespannt lauschte er in das Fauchen hinein, wartete auf den nächsten Aufprall. Klock. Henrik war mit der Station so verwachsen, dass er fast körperlich spüren konnte, was da gegen die Hülle schlug. Was eben klang wie ein Apfel auf Beton, war ein kleiner Stein. Er prallte von der Gummihaut ab und kullerte die Kuppel hinunter, ohne ein Loch zu hinterlassen. Trotzdem wurde Henrik wütend. Jede noch so kleine Bedrohung der Station nahm er sehr persönlich, auch wenn Haldor kein Feind aus Fleisch und Blut, sondern eine Naturgewalt war. In Henriks Empfinden wütete da draußen kein Sturm, sondern eine Horde Rabauken, die mit einem sinnlosen Steinwurf einen Menschheitstraum zerstören konnte. Kräfte der Dummheit. Plock. Wieder ein kleiner Stein. Angetrieben von einer bösen Vorahnung griff Henrik nach dem Overall und schlüpfte hinein. Seine Füße tasteten nach den Schuhen. Er glitt seitwärts durch die schmale Kabinentür und ging in Richtung der Schleuse, als er hörte, wie mit einem garstigen Splittern ein Stein die Außenhaut durchschlug. Mit zwei Schritten war Henrik beim nächstgelegenen Alarmknopf und drückte ihn. Aber wider Erwarten ertönte kein schrilles Fiepen und auch das Notlicht ging nicht an. Henrik betätigte den Knopf erneut, ohne einen Alarm auszulösen. Er hastete zum nächsten Knopf, drückte ihn entschlossen, jedoch mit demselben ernüchternden Ergebnis. Kein Alarmsignal, kein Notlicht. Der Stein hatte offensichtlich das Alarmsystem getroffen. Henrik hasste es, laut zu werden, aber in dem Moment verwandelte er sich, ohne zu zögern, selbst in ein Alarmhorn und brüllte aus Leibeskräften.
Wir freuen uns, heute Gerhard Richter hier in der Sendung zu haben. Er ist der Autor des Buches Restluft. Es ist bereits die dritte Vorstellung der 10-teiligen Serie um die Edition Schöne Bücher. Bis zum Jahresende geht es jeweils am dritten Sonntag im Monat um eines dieser Romane. Hallo Gerhard.
Hallo Heike.
Also dein Buch Restluft hat mich ja wirklich begeistert. Wie bist du darauf gekommen?
Die ursprüngliche Idee für dieses Buch war eigentlich ein Gespräch, das ich mal mit einem Freund geführt habe. Und der hat mir erzählt, dass er was gelesen hat über die 5 Phasen des Sterbens. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und das ist eher so, sind so psychologische Aspekte, die ein Mensch durchläuft, wenn er am Ende seines Lebens angekommen ist und durch die verschiedenen Phasen des Loslassens geht. Und ich dachte mir damals, wow, das wäre mal ein sehr schönes dramaturgisches Konstrukt für einen Roman, also für eine größere Geschichte, diese psychischen Phasen durchzuexerzieren mit jemandem. Aber später ist es natürlich überlagert worden von ganz vielen anderen Dingen, die ich erfahren habe oder die ich miterlebt habe. Und da geht es halt hauptsächlich auch um Krisen, Klimakrise. Wie gehen wir Menschen auf der Erde mit unserer Erde um? Und das hat sich dann so ein bisschen verwoben. Diese beiden Inhalte quasi sind dann so zusammengetroffen. Das war der Anfang.
Das war der Anfang. Okay, jetzt hast du auch deinen ganzen Plot von der Erde weg auf den Mars transportiert. Der Mars an sich hat ja schon mal die Unterschiede, der braucht ein bisschen länger für eine Umdrehung als die Erde. Also 24 Stunden 37 steht ja überall. Mhm. Das heißt also, alle, denen jetzt der Erdentag ein bisschen zu kurz ist, die könnten dort eigentlich dann vielleicht die Lösung finden, oder?
Genau. Also da gibt es auch eine Zeitumstellung. Aber es ist relativ ähnlich wie auf der Erde, was die Zeit betrifft, also auch was die grundsätzlichen Bedingungen betrifft, jetzt im Vergleich zu den anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Deshalb ist auch der Mars der Planet, den man nach dem Mond auch gerne besiedeln würde. Da gibt es auch schon Planungen, die relativ konkret sind und auch nicht unrealistisch. Aber es ist natürlich ein irrsinniges Abenteuer, dahin zu fliegen, um dann auch dort zu leben oder versuchen zu leben. Deshalb hat es natürlich auch so eine gewisse Faszination. Aber das Wichtigere für mich war eigentlich, dass es da so eine Kapselsituation gibt. Wenn man auf dem Mars ist, kann man nicht schnell wieder weg. Da kann man jetzt nicht einfach aussteigen und sagen, oh, tschüss, ich kündige, ich halte es hier nicht mehr aus und dann geht man wieder nach Hause. Sondern da ist man einfach darauf angewiesen, zu bleiben und Probleme zu lösen, und zwar selbst und verantwortlich. Ansonsten droht es halt auch zu scheitern, und das Scheitern finde ich halt auch mal interessant als Aspekt, als Drohkulisse einfach.
Man fliegt übrigens 9 Monate dorthin, das heißt also tatsächlich halt einfach zu sagen, mir gefällt es nicht, ich fahre wieder nach Hause. Pendeln ist also keine Option.
Nee, es gibt auch keinen öffentlichen Nahverkehr und Pendeln ist wirklich keine Option. Wenn man einmal dort ist, heißt das, man bleibt für länger, relativ lange Zeit dort. Selbst die ISS, die ja unsere Erde umkreist, ist ja auch relativ oft frequentiert. Also selbst wenn es dort psychische Probleme gibt, und die gibt es offensichtlich, dann wird man halt relativ schnell ausgeflogen innerhalb von Tagen und Wochen. Und diese Perspektive, dass man relativ schnell wieder weg kann, das löst psychische Probleme auch oder kann die mildern. Ja? Während wenn man weiß, oh shit, ich bleibe jetzt hier noch für Monate oder gar Jahre, dann verschlimmern sich psychische Probleme. Und das ist natürlich ein interessanter Katalysator für so einen Romanstoff.
Und dann hatten wir auch, also ich habe das Buch ja schon gelesen und viele andere vielleicht auch, es gibt es ja schon einige Zeit auf dem Markt, die Umstände, mit denen die Wissenschaftler dort zurechtkommen müssen, da gibt es Windgeschwindigkeiten von bis zu 400 Stundenkilometern. Bei uns ist so ein Orkan schon schlimm, wenn er ja so 150, das ist schon ganz ordentlicher. Dann diese extremen Temperaturschwankungen und irgendwie zum Leben ist das eher unwirtlich.
Da sind wir sehr schlecht angepasst, ja.
Wie konntest du dir überhaupt diese Umgebung vorstellen, wo jetzt deine Figuren ihr Leben verbringen?
Ja, das war tatsächlich eine kleine Herausforderung, mich da beim Schreiben täglich oder nächtlich in so eine Mars-Atmosphäre zu bewegen. Ich habe mir natürlich auch so Videos angeguckt von Taifunen auf der Erde, um so diese Kräfte auch zu erahnen, die da entfesselt werden. Und das ist schon auch mächtig. Beim Mars muss man sagen, dass die Atmosphäre relativ dünn ist und selbst so ein Sturm von 400 km/h jetzt nicht die Wucht hat, die sie auf der Erde hat, weil die irdische Atmosphäre doch deutlich dichter ist. Aber trotzdem, es ist ja die Bedrohung, dass auch ein kleiner Schaden eine große Wirkung haben könnte. Und das eigentlich Interessantere, aber für mich war jetzt weniger diese Außenwelt des Mars, sondern eher das Innenleben. Klar, draußen ist es dieser rote Planet, dieser mystische rote Planet, aber das ist einfach nur eine Staubwüste. Und wenn man sich vorstellt, dass es da auch mal regnen könnte, was man sich eigentlich so wünscht oder dass man bräuchte, um den zu besiedeln, dann wäre das eine komplette Schlammpfütze. Ja? Also das ist gar nicht so erstrebenswert, auf dem Mars zu leben. Ich weiß auch nicht, warum man da unbedingt hin will. Aber interessanter ist natürlich drinnen. Also wie lebt man denn in so einer Kapsel, in so einer Station? Unter künstlichen Bedingungen. Und das hat mich eigentlich mehr fasziniert. Und da habe ich mich schon irgendwie so gedanklich versucht reinzubewegen. Ich bin jetzt ein Mensch, der eine hohe Empathiefähigkeit hat und ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen, wie sich das so anfühlt. Und die interessantesten Aspekte waren für mich natürlich die, was passiert mit den Menschen in Luftarmut. Also ich habe mir dann auch Berichte angehört und gelesen von Menschen, die in extremen Höhen leben oder dahin aufgestiegen sind. Was passiert denn mit unserem Körper? Also der reagiert ja darauf, diese dünne Luft. Für Extrembergsteiger zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass man auch bei dünner Luft irgendwie noch einen klaren Kopf behält, was gar nicht so leicht ist, seine Willensstärke behält, Disziplin behält. Und das sind natürlich die Voraussetzungen, um solche Abenteuer überhaupt zu bestehen. Und so Expeditionsberichte liefern da ganz gute Erkenntnisse und so kleine Vorlagen. Und das ist halt die Situation, in die ich meine Crew, mein Personal da mit strapazieren wollte.
Und du hattest da ja auch eine ganz tolle Lesung halt ausgesucht. Da können wir dann mal hören, welche Auswirkungen so eine Naturkatastrophe auf dem Mars haben könnte. Das hören wir uns jetzt nochmal 7 Minuten an.
Nachdem der Sturm Haldor abgeklungen war, war es dem Crewmitglied Sinn gelungen, nach draußen zu gehen und den Stein aus der Außenhülle zu ziehen und das Leck abzudichten. So konnte er das Schlimmste verhindern. Es war Luft verloren gegangen, aber es war nicht lebensbedrohlich. Nun standen sie um den Stein und versuchten, das Geschehene zu verarbeiten. Alle waren noch angeschlagen, aber besonders angeschlagen war Dr. Svensson. Die aus Schweden stammende Biologin, ansonsten aufrecht, breitschultrig und selbstbewusst, stand leicht gebückt, ihre schulterlangen Haare fielen ihr in fettigen Strähnen ins Gesicht. Seit der Stationsrechner die Dusche gesperrt hatte, war es für sie zu mühselig, sie zu waschen. Sie konnte sich aber auch nicht dazu entschließen, die Haare kurz zu schneiden. Alle merkten, dass sie einen ziemlichen Knacks hatte. Ihre Aufgabe als Biologin wäre es jetzt gewesen, den Stein zu untersuchen. Immerhin kam er von draußen, hatte sich im Sturm irgendwo von der Oberfläche des Mars gelöst, war vielleicht aus einer unzugänglichen Felswand gerutscht und vom Wind mitgetragen worden. Womöglich stammte er aus einer noch unerforschten Region. Vielleicht auch trug er eine Lebensform mit sich. Die Chance war klein, aber es gab sie. Dr. Svensson war so in ihre Skepsis verstrickt, dass sie auf diesen Gedanken gar nicht kam. Dabei war es ein Missionsziel ersten Grades. Eine Lebensform, die auf dem Mars überlebt hatte oder sogar noch überlebte, wäre eine Sensation gewesen. Ein hochwillkommener Paarungspartner für irdische Zellen, ein Schlüssel zu neuem Wissen, eine Riesenchance. Aber leider nicht für Dr. Svensson. Sie drehte sich einfach um und machte sich auf den Weg in ihre Kabine. »Dr. Svensson«, rief Henrik ihr nach, »nehmen Sie den Stein mit ins Labor. Wie wär's mit einer Untersuchung?« Dr. Svensson winkte abwehrend, ohne sich umzudrehen. Henrik sah Bernard, den Stationspsychologen, an. Der zuckte mit den Schultern. Dr. Svensson hielt doch an. Sie dachte eine Weile über etwas nach, drehte sich um und kam zu den anderen zurück, die immer noch um Haldors steinernes Projektil standen. »Da ist nichts drauf zu finden«, sagte sie. »Der Wind hat doch alles abgeraspelt.« »Es könnte doch was an der Spitze zu finden sein, die in unserer Wand steckte, geschützt vor dem Sturm«, wandte Hendrik ein. »Ein Biofilm vielleicht?« Biofilme waren Dr. Svenssons Spezialität. Sie war Expertin für Bakterienverbünde und mit welchen Mechanismen sie auf Stress reagierten. Manche Bakterien konnten regelrechte Trutzburgen errichten, in denen sie sich jahrelang verschanzen konnten. Dr. Svensson kannte auch alle möglichen Sensoren von Bakterien, mit denen sie ihre Umwelt wahrnahmen. Hitze, Kälte, Strahlung, Nahrung, Gift, hilfreiche und schädliche Substanzen für die Einzeller. Die Biologin wusste auch, wo die Baupläne dieser Sensoren in deren DNA verankert waren. Die Aussicht, eine lebende Zelle vom Mars zu finden und untersuchen zu können, musste sie doch elektrisieren. So eine Zelle hätte unschätzbar wertvolle Informationen gespeichert, ein wirksamer Schutzschild gegen die zerstörerischen Kräfte des Mars. Aber Dr. Svensson war selbst angeschlagen, ihr Entdeckergeist abgestumpft, ihr Vertrauen in die Stärke des Teams gebröckelt. Vielleicht war sie einfach auch nur schrecklich müde. Der Stein interessierte sie jedenfalls nicht wirklich. Sie sah ihn nicht einmal richtig an. Vielmehr blickte sie in die Gesichter der anderen, in denen sie die Aufforderung Hendriks bestätigt fand. Dr. Rielnikow mischte sich ein. Vielleicht enthält der Stein seltene Mineralien, etwas Wertvolles. Immerhin könnte er aus einer Region stammen, die unser Erkundungsroboter auf seinen kleinen Rädern nie erreicht. Dr. Svensson lachte laut auf. Seltene Erden, vom Mars vielleicht? Sie schnaubte durch die Nase, was übersetzt so viel bedeutete wie: Dafür lohnt sich nicht die Mühe, mein Mikroskop einzuschalten. Was sollen wir mit wertvollen Mineralien anfangen? Fragte sie verächtlich. Wir können damit nichts anfangen, antwortete Dr. Rielnikow. Aber wenn sich das auf der Erde rumspricht, dann ist ruckzuck ein Raumtransporter hier und bringt Nachschub und Ersatzteile. Und einen großen Bagger, meinte Dr. Wahiri. Das wäre das Ende des Mars als unberührte Naturlandschaft. Ein bisschen was könnte der Mars uns doch zurückgeben, oder? Immerhin investieren wir hier eine ganze Marsstation, um diesen schlappen Planeten in Schwung zu bringen. Träumen Sie weiter, Dr. Rielnikow, meinte Dr. Naila Wahiri. Henrik wandte sich Dr. Svensson zu. Versuchen Sie es trotzdem, bitte. Sie sah ihren Chef eine Weile an, nahm den Stein und beäugte ihn. Ein weiteres Mal schnaubte sie durch die Nase und schüttelte den Kopf. Mein Gott, was soll dieser ganze Käse hier? Wir sind gerade alle fast krepiert und ich soll nach irgendwelchen unwichtigen Zellen oder Mineralien suchen? Hier weiß offensichtlich keiner mehr, worum es eigentlich geht. Ich weiß, dass wir eine harte Zeit hinter uns haben, sagte Henrik, aber wir haben alle überlebt. Unsere Station steht noch und wir auch. Und wir wollen das nicht umsonst durchgestanden haben, sondern weil wir uns etwas vorgenommen haben. Deshalb, bitte. Dr. Svensson hob den Stein hoch und sah ihn an. Sie hielt ihn wie eine Frisbee-Scheibe. Sie hätte auch darauf spucken können, aber sie scheute den Aufwand oder den Speichelverlust und schleuderte ihn ohne hinzusehen nach hinten. Er landete knapp neben einem der feinen Bewässerungsschläuche im Bohnenbeet. Betont lässig entfernte sie sich vom Team. Es sah nach der langen Nacht in todesähnlicher Starre ein bisschen steifbeinig aus. Nachdem Dr. Svensson in ihrer Kabine verschwunden war, hob Caroline den Stein auf. Sie standen alle noch eine Weile in der Fruchtkuppel. Es war hier so erholsam wie in einem Luftkurort. Jeder musste die letzten Stunden mit Sturm Haldor noch verarbeiten. Außer Sing und Ellen war jeder allein mit sich und der Todesgefahr gewesen. Gemeinsam in der Fruchtkuppel war es am einfachsten, wieder in den Betriebsmodus zu wechseln, die Krise abzuschütteln, sich miteinander zu verbinden, tief durchzuatmen und weiterzumachen. Die Station war repariert, der Luftdruck stieg, das Energieniveau war noch niedrig, aber im grünen Bereich. Henrik wurde klar, Menschen und Pflanzen waren erschöpft und brauchten etwas Schonzeit. Die derzeit beste Lösung war es, die beiden Sauerstoffaggregate höher zu fahren. Aus dem Maschinenraum brummte es. Wir müssen noch über etwas anderes sprechen, sagte Henrik in den beginnenden Aufbruch. Entweder jetzt, er blickte in die Gesichter um ihn herum, vor allem in die von Ellen und Sing, oder später? Jetzt, sagte Ellen, und Sing wurde blass.
Ja, und bei der Recherche, lieber Gerhard, habe ich mir auch vorgestellt, es ist ja total ungewöhnlich. Bei anderen Romanen, ne, da fährt man vielleicht mal an den Schauplatz, guckt, wie es sich anfühlt. Bei Restluft musstest du dich dann auch noch mit den möglichen Technologien auseinandersetzen. Also wie groß war jetzt tatsächlich der Rechercheaufwand?
Das spielte sich natürlich hauptsächlich im Internet ab. Ich hätte gerne einen Flug zum Mars gebucht, aber die Angebote waren da sehr überschaubar im Moment. Es ändert sich vielleicht bald und auch teuer und es ist auch eine lange Reise. Und wer weiß, ob man da auch jemals wiederkommt, um seinen Roman irgendwo zu präsentieren, jedenfalls auf der Erde. Deshalb war ich darauf angewiesen, Internetquellen zu nutzen. Das ist auch ganz gut recherchiert, wie es auf dem Mars aussieht, welche Bedingungen da herrschen. Es gibt ja diesen Mars-Rover, der da rumfährt und regelmäßig auch Filme sendet und Berichte. Und es gibt auch schon so einen Mini-Hubschrauber, der da manchmal aufsteigt und Bilder liefert. Also die Mars-Landschaft, das ist gut zu sehen, wo man da leben würde. Und es gibt auch Bilder von Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Und auch so diese Farbenspiele, die natürlich anders sind als auf der Erde. Es ist nicht dieser glühend rote oder orange-rote, rosa-rote Sonnenuntergang wie hier. Also dieser Kitsch fällt da weg. Es ist wirklich kühl, es ist blau. Es gibt da blaue Sonnenuntergänge, das unterscheidet sich schon. Und was mich auch wirklich sehr fasziniert hat, war, welchen Einfluss hat denn diese ganze Vegetation und die Flora-Fauna auf der Erde auf uns Menschen. Und das ist natürlich was, was uns immer bestärkt in unserem Menschsein, was uns auch trägt, dieses Netz des Lebens, das uns praktisch ganz selbstverständlich umgibt. Und das fällt da komplett weg. Also wir sind da isoliert, wir sind da in der Wüste komplett. Das Einzige, was uns ans Erde erinnert, das ist eben dieses, der Innenraum. Ich habe das dann die Fruchtkuppel genannt. Da pflanzen die da ihre Gemüse an und ihre Pflanzen. Die sorgen für Sauerstoff, die sorgen für Nahrung, die sorgen für sauberes Wasser. Alles, was die Pflanzen auf der Erde ja auch machen. Und das muss halt ein gut gehegter, gepflegter Raum sein, sonst bricht dieses System zusammen. Und diese Referenzen, die sehr reduziert sind auf unser Ökosystem, das fand ich eben auch faszinierend, weil ich da so ein bisschen kammerspielartig, modellhaft mal durchspielen konnte, was passiert denn, wenn man das vernachlässigt oder wenn es da Fehler gibt oder da eine ökologische Kette abreißt. Das waren für mich so eher die interessanten Fragen.
Und mit deinen Figuren ist mir auch aufgefallen, du deckst eigentlich alle notwendigen Wissenschaften für eben solch ein Ökosystem ab. Also um so ein Leben außerhalb unserer Atmosphäre möglich zu machen. Aber sie brauchen ja auch bestimmte Charakterzüge, die dem Leser ein gewisses Spannungspotenzial anbieten. Wie hast du das denn zum Beispiel konzipiert?
Ich habe Wert darauf gelegt, dass das Personal aus allen Teilen der Erde kommt, also dass so die kulturellen Hintergründe alle vertreten sind. Das ist natürlich oft klischeehaft und ein bisschen holzschnitzartig gezeichnet, aber dennoch gibt es ja diese Unterschiede auch auf der Erde. Wir haben ja auch mit kulturellen Unterschieden zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Mars-Mission tatsächlich auch international besetzt wird. Das ist ja auch jetzt schon so, dass die Weltraumfahrenden der Nationen ihre Leute dahin schicken. In naher Zukunft sind es vielleicht noch mehr weltraumfahrende Nationen. Und dann habe ich natürlich alle Gewerke, also wissenschaftlichen Gewerke mitgenommen, die man natürlich auch braucht, um so eine Station zu unterhalten und mit Leben zu füllen und auch zu forschen dort oben. Und was natürlich schwierig zu kalkulieren ist, sind diese charakterlichen Eigenschaften. Auf der Internetseite der Deutschen Marsgesellschaft gibt es halt praktisch so alle Punkte werden abgehandelt. Welche Technik, wie kommt man da hin, wie sieht so eine Station aus? Das ist alles schon ganz gut beschrieben und auch gut planbar. Und dann gibt es noch den letzten Menüpunkt, das ist der Faktor Mensch. Und da steht dann tatsächlich ein kurzer Text, dass es noch gar nicht so gut erforscht ist, dass die Ausfallverfahren noch nicht so richtig ausgereift sind und dass man da wirklich vielleicht Probleme kriegen würde bei Langzeitaufenthalten. Und das ist eben genau der Punkt, mit dem ich dann arbeite, der Faktor Mensch. Und Menschen in Krisen verhalten sich anders als Menschen in einer Aufnahmeprüfung oder in einem Auswahlverfahren, wenn man über seine vollen Ressourcen verfügt und auch immer genügend Luft zum Atmen hat und nicht unter Stress steht. Und da zeigt sich eben, was Menschen unter Druck eben können oder eben auch vielleicht nicht mehr können.
In deinem Roman fliegen also 8 Crewmitglieder zu unserem Nachbarplaneten. Und die Hauptfigur ist ja Dr. Henrik Kronstein. Was schätzt du denn jetzt an seinem Charakter?
Der Dr. Henrik Kronstein, das ist jemand, der ist sehr, sehr sachlich. Der verfügt über eine extrem hohe Emotionskontrolle. Er kann in größeren Rahmen denken. Das heißt, er ist mit der ganzen Station verbunden. Er hat praktisch alle Kreisläufe dort interniert in sein Wesen, in seinen Charakter, in sein Spüren, sein Fühlen. Und er fühlt sich extrem verantwortlich für alles. Und das ist das, was bei anderen nicht so der Fall ist. Sie fühlen sich für ihre Bereiche verantwortlich, kämpfen auch um ihre Ressourcen und vergessen aber oft, dass das gesamte System wichtig ist. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Crewmitgliedern. Und das führt dann auch zu Problemen. Und das ist das, was er dann auch bei anderen im Grunde voraussetzt, dass sie das auch so machen, dieses Denken und Fühlen. Und er ärgert sich und ist dann beinahe gekränkt, wenn er feststellen muss, dass andere das nicht so machen wie er.
Dann hast du ja 8 verschiedene Charaktere nun in diese Station gepackt. Und hast du die bewusst so ausgesucht, dass von allem etwas dabei ist? Oder ist die Anzahl den Plätzen im Raumschiff geschuldet?
Also ich fand 8 jetzt eine ganz gute Zahl. Die ursprüngliche Besatzung war ein bisschen höher. Ich habe aber jetzt im Schreibprozess auch ein paar aussortiert. Aber mit 8 kommt man ganz gut hin. Das ist vom Personal so ein bisschen wie so eine Sitcom oder wie so eine Netflix-Serie oder so. Da hat man verschiedenste Figuren. Männer, Frauen sind natürlich ausgewogen besetzt. 4 Frauen, 4 Männer. Und interessant war natürlich auch so Charaktereigenschaften mitzubringen oder dahin zu platzieren, die eben eine Krise auch befördern können. Also die nicht alle nur moderat sind und ausgleichend, sondern eben auch manchmal krass reingrätschen oder so. Oder sich auch in Situationen bringen lassen, die unlösbar sind.
Dann hast du ja im Prinzip noch einen 9. Charakter, den nennen wir mal den Rechner. Und dieser Rechner, der legt ja immer die derzeit beste Lösung fest. Also das fand ich ja total krass. Also seine Entscheidungen zeigen deutlich, dass man Emotionen nicht einfach ablegen kann, weil es rational die bessere Lösung wäre. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum gibt es dennoch eine Stationspsychologin an Bord?
Also die Idee meiner Crew war, dass der Rechner, dieser Stationsrechner, wirklich für die rationalen Seiten der ganzen Anlage zuständig ist. Also er hat diese Stoffkreisläufe im Blick, wie viel Wasser ist da, welche Qualität hat das, wie viel Luft haben wir, welchen Luftdruck, welche Temperatur, wie viel Energie haben wir zur Verfügung. Und er tariert das eben aus. Das sind Dinge, die man mathematisch berechnen kann. Da steckt vielleicht ein komplexer Algorithmus dahinter, aber es ist mathematisch berechenbar. Man hat in der Konzeption versucht, Rechner von emotionalen Entscheidungen wegzuhalten. Also er darf nichts erfahren über die Menschen. Ja, es ist dann praktisch abgeschottet. Die psychologischen Seiten, die werden von dem Menschen behandelt, von dem Bernard, von dem Psychologen. Und im Laufe des Romans droht es teilweise auch zu verschwimmen. Sie wissen gar nicht mehr, was der alles weiß. Und das ist tatsächlich so bei einer künstlichen Intelligenz und das macht sie auch so gefährlich, dass man gar nicht mehr weiß, wie der lernt und was er lernt. Und das passiert da eben auch, dass sie sich gar nicht mehr sicher sind, was weiß der eigentlich über uns? Hat der da jetzt irgendwie Daten gekriegt oder nicht und so? Und das macht es eben auch so ein bisschen kribbelig, finde ich, dass man, dass der mehr und mehr lernt, aber man weiß nicht, was er lernt und wie er entscheidet.
Er ist auch irgendwie unberechenbar, ne? Mit seiner besten Lösung dann.
Genau, und diese derzeit beste Lösung, die DBL, das ist auch was ich mir auf der Erde vielleicht manchmal wünsche, dass diese elenden, langwierigen Diskussionen um Kleinigkeiten vielleicht einfach mal schneller beendet werden. Wir haben jetzt hier eine Diskussion über das Tempolimit. Ja, wir könnten Millionen an Tonnen CO2 einsparen, und weil da irgend so ein Heinz in der Regierung sitzt, der einfach gern schnell fährt oder Freunde hat, die gern schnell fahren, müssen alle anderen 8 Millionen Tonnen einsparen. Ich meine, ich arbeite gerade selber in dem Moorschutzprojekt, ja, und ich weiß, wie extrem schwierig, das ist auch nur ein einziges Gramm CO2 einzusparen, indem man irgendwo einen Pegel von dem ehemaligen Moor anhebt. Und dann sehe ich, wie da jemand auf seinem bräsigen Stuhl sitzt und einfach Dinge nicht tut, die so dringend notwendig wären. Und das kränkt mich dann wieder. Da möchte ich wie Dr. Kronstein auch mal eine kleine Ansprache halten.
Ja, und irgendwie habe ich immer gedacht, bei dem ganzen Fortschritt auf so einer Mars-Mission, da ist ja alles irgendwie Technologie und wissenschaftlich belegt. Und deine Figuren agieren aber dennoch auch emotional, wie wir es in unserer Gesellschaft gerade auch in den letzten Jahren deutlich gesehen haben. Und Neues hat ja von jeher irgendwie Angst gemacht. Und bei vielen ist ja auch eben das Hemd näher als die Hose. Das muss man ja auch mal sagen. Und würde man im Vorfeld das Team nicht optimaler zusammenstellen, damit eben solche Querelen gar nicht entstehen?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, die Auswahlverfahren für jetzt eine echte Mission zu so einem fernen Planeten, die wäre sehr, sehr aufwendig und man würde sehr genau aussortieren. Und da würden charakterliche Eigenschaften sicherlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das wird sicherlich auch passieren. Und wenn man guckt, wie das Leben auf der ISS funktioniert, das ist ja so eine kleine Blaupause oder so eine Art Vorbereitungstool für größere interstellare Ausflüge. dann sieht man schon, dass da Leute sind, die über hohe Skills verfügen, also was so Zwischenmenschliches betrifft. Man weiß auch nicht alles, man erfährt ja auch nicht alles, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch rausgekriegt, dass es da auch manchmal psychische Probleme gibt in so einer Extremsituation, aber dass man die Leute halt dann ausfliegt. Menschen reagieren halt menschlich und wir nehmen halt auch eine Menschheitsgeschichte mit und wer sich mit Epigenetik beschäftigt, der weiß auch, dass da manchmal irgend so ein kleiner Schalter umlegt, in einer bestimmten Situation irgendein Trigger anspringt und dann kann sich auch so eine Charaktereigenschaft ein bisschen auch verändern. Das ist alles möglich. Wir nehmen halt uns selber mit und also einer, der das Buch gelesen hat, hat dann geschrieben, die Leute, die eigentlich das Leben auf den Mars bringen wollen, scheitern an ihrer eigenen Lebendigkeit und das finde ich so einen tollen, so eine tolle Zusammenfassung. Wir sind lebendig und Leben ist unberechenbar in der letzten Konsequenz. Und dann kommt auch noch Moral dazu, die uns natürlich vor ganz andere Fragen stellt als die technische Fragen. Also ein Aggregat zu reparieren ist das eine, aber eine moralische Frage zu lösen in einem achtköpfigen Team, das ist nochmal was anderes.
Ach, das ist ja eigentlich eine recht kleine Gruppe. Also es könnte ja klappen, aber in der Pandemie haben wir ja nun auch schon gesehen, dass man auch mit kleinen Gruppen halt irgendwie so einen Lagerkoller bekommt.
Ja. <Yeah. lacht>
Können eigentlich in so kleinen Gruppen alle sozialen Bedürfnisse gedeckt werden? Was denkst du?
Das ist schwierig. Also das schaffen wir ja nicht mal mit 8 Milliarden. Also die Menge macht's nicht. Es ist vielleicht eher die Qualität des Umgangs miteinander. Ich habe auch in dem Roman dann so ein paar Methoden da so eingeführt, wie man miteinander spricht. Also es gibt ja auch so gewaltfreie Kommunikation und solche Dinge, die wir auf der Erde auch schon nutzen können. Oder körperliche Nähe kann man über Massagen vielleicht etwas kompensieren oder so, wenn es da Defizite gibt. Also ich habe so ein bisschen was da reingemacht, aber man könnte da noch viel mehr darüber erzählen, wie wir als Menschen miteinander umgehen sollten, um eben besser und freier zu sein, auch ehrlicher miteinander, um Konflikte schon früh zu erkennen und im Keim zu lösen, bevor die dann irgendwie wachsen und dann eskalieren können. Da ist noch Luft nach oben. Also da bin ich froh um jede Diskussion, die sich im Anschluss von Lesungen ergibt. Wie gehen wir miteinander um? Wie könnten wir miteinander umgehen? Und was wäre ehrlicher oder aufrichtiger? Aber dazu muss man auch seine eigenen Bedürfnisse besser kennen. Das wäre vielleicht eine Aufgabe für die Mars-Mission.
Ja, die haben ja auch gar nicht alle Möglichkeiten, wie wir sie haben.
Das kommt noch dazu. Und dann eben dieser ausgleichende Faktor Natur. Also wenn wir irgendwie richtig schlecht drauf sind, dann machen wir einen Waldspaziergang. Aber da machst du einen Mars-Spaziergang und du kommst noch geknickter zurück, als du losgegangen bist. Ja, weil du mit nichts ausgeglichen wirst, außer mit einer Ödnis, ja, mit Staub und Felsbrocken und mit einer Hoffnung auf irgendeine Besiedlung. Und ich stelle mir das nicht so einfach vor, ohne dieses irdische Umfeld.
Ich glaube, wir verraten jetzt nicht zu viel von der Geschichte, wenn jetzt auch noch die Vermehrung dazukommt. Also wenn einer kommt, muss in so einer limitierten Sauerstoffversorgung ja natürlich auch einer gehen. Mhm. Und ja, das ist ja wieder eine ganz andere Entscheidung, die getroffen werden muss. Spricht das nicht eigentlich gegen unser natürliches ethisches Verhalten?
Das ist natürlich eine Moralfalle, in die ich da meine Leute reintapsen lasse. Die ist ein bisschen gemein. Also ich habe mir das auch manchmal gesagt, oh, muss das denn echt sein? Muss ich jetzt die Leute mit so einer krassen existenziellen Frage konfrontieren? Gäbe es nicht einfach nur andere technische Probleme wie in anderen Romanen? Muss es gleich so diese fette Keule sein? Aber ja, klar, das kann passieren. Wir Menschen lieben Vermehrung, ja. Also ich meine, Sex spielt eine Riesenrolle auf der Erde, ja. Es ist ein Marketingtreiber. Sex sells. Wir Menschen sind unser halbes Leben auf der Suche nach dem richtigen Partner. Und sobald die Kinder in die Pubertät rutschen, haben sie nur noch eins im Kopf, ja. Wer ist mein bester Freund, meine beste Freundin? Wie, mit welchem bin ich zusammen? Und liebe ich den? Also meine Kinder sind jetzt 7 und die sind schon verliebt und überlegen, wen sie heiraten. Also das ist schon das ist ein sehr dominantes Thema und warum soll das auf so einer Marsstation eben ausgespart werden? Und das hindert natürlich auch uns hier auf der Erde rational zu sein oder uns mit Problemen zu beschäftigen, weil wenn das Telefon klingelt und der Freund ist dran, dann ist alles andere unwichtig. Wenn der jetzt irgendein Problem macht oder ein kleines Drama hat, dann wird alles andere daneben nichtig und unwichtig. Und selbst wenn es existenzielle Fragen sind, wie können unsere nächsten Generationen auf dem Planeten weiterleben, das spielt dann keine Rolle mehr, wenn der Freund traurig ist oder einen nicht mehr liebt. So.
Wenn alles nur für 8 Leute ausgerichtet ist und es ist plötzlich ein 9. da, Also das fand ich recht schwer zu lösen. Also ich würde diese Entscheidung wirklich nicht treffen wollen.
Niemand möchte diese Entscheidung treffen. Deswegen gibt's ja auch, deswegen schieben sie das Problem ja auch Rechner zu, der da eine rationale Entscheidung treffen soll. Aber Rechner weiß halt einfach zu wenig. Man hat ihn ja abgekoppelt von emotionalen Themen. Also er trifft eine Entscheidung, wer jetzt geopfert werden soll. Der Dr. Realnikov, das ist so ein bisschen der fiese Wissenschaftler, der sich da immer auch mehr und mehr entfernt von seinem Anfangscharakter. Der sagt ja auch, einer fliegt halt raus. Ja,
so. Und zwar ohne irgendwie emotional halt irgendwie so eine Rührung. Halt, so ist die beste Lösung halt. Der Rechner hat es auch gesagt und dann machen wir das so. Und das fand ich halt so eigentlich ein sehr spannungsförderndes Element in diesem Roman. Ne?
Ja, absolut. Das ist natürlich dramaturgisch sehr hochwertig, so ein Element. Was sich dahinter aber verbirgt, ist eben auch die Frage, wie opferbereit sind wir denn, um anderen Leben zu ermöglichen. Also das erleben wir ja jetzt auch. Es ist nicht möglich, langsamer zu fahren, um künftigen Generationen, nicht nur Menschen, sondern auch anderen Lebewesen, Leben auf der Erde zu ermöglichen. Nein, wir müssen mit 160 über die Autobahn fahren. Das geht nicht anders. Ja, wir sind nicht bereit, dieses kleine Ding aufzugeben. Ja, behauptet jedenfalls unser Verkehrsminister. Und es geht um Opferbereitschaft. Und die großen Figuren der Menschheitsgeschichte, das sind ja Menschen, die haben ihr Leben geopfert. Also wie zum Beispiel Jesus Christus oder Mahatma Gandhi. Ja, die haben einfach auf eine andere Karriere verzichtet oder haben Dinge getan, die ungewöhnlich sind. Aber sie haben sich ganz stark für andere Menschen eingesetzt. Und das ist was natürlich, wenn es um Moral geht, dann natürlich auch hochgeholt werden kann und dann so an die Wand genagelt wird. Guck mal, es gibt auch Vorbilder in der Menschheitsgeschichte, die waren sehr opferbereit. Warum seid ihr hier so egoistisch? Was ist es euch wert?
Genau, also das regt ja auch dazu an, halt das selber mal zu spiegeln, wie ich selber mich verhalte, nicht wahr?
Das wäre eine kleine Hoffnung von mir, dass jeder sich da auch selber hinterfragt und sagt, okay, kann ich denn die Größe der Entscheidung überhaupt einschätzen? Worum geht es wirklich? Ist es wichtig? Und wie wichtig sind meine Bedürfnisse oder meine egomanischen, keine Ahnung, also was meine Gewohnheiten, ja, wie sehr bin ich in der Lage, Gewohnheiten zu ändern, um was anderes, Größeres zu erhalten oder zu erschaffen?
Nochmal zurück zur Technik. Wir haben jetzt so viel darüber erzählt. Was hältst du denn eigentlich für die größte Errungenschaft des Menschen in der Technik?
Oh, gute Frage. Sauerstoffgeräte. Nein, das ist jetzt ein bisschen sehr nah an dem Romanthema. Also zum Beispiel eine eiserne Lunge ist echt was Großartiges. Das fühlt sich bestimmt nicht so schön an, aber es kann einfach Leben erhalten. Neulich ist jemand gestorben, der hat sein halbes Leben in der eisernen Lunge verbracht, die ihm einfach ermöglicht hat, weiterzuatmen, obwohl er sonst gestorben wäre, weil er so eine seltene Krankheit hatte. Und das ist einfach nur ein technisches Gerät, das Unterdruck erzeugen kann und praktisch eine Lunge von außen zum Atmen bringt, die das selber nicht mehr kann. Also ich glaube, ich würde es eher so im medizinischen Bereich ansiedeln, so diese technischen Errungenschaften. Das Auto würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen. Ich glaube, die Menschen wären auch glücklich, wenn sie weiter zu Fuß gehen würden. Fliegen ist auch geil, also macht auch mega Spaß, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Also Bewässerungssysteme vielleicht, sowas finde ich auch wichtig. Also Dinge, die eher so unsere Grundlagen erhalten und erweitern können, unsere Lebensgrundlagen, wie zum Beispiel ein Bewässerungssystem. Das sind so Kulturschritte, die uns ganz weit gebracht haben als Menschheit.
Ja, und dann in deinem Roman kommt ja auch sehr deutlich hervor, also dass Technik nicht immer nur eine Gnade ist, sondern birgt ja auch Gefahren. Und als im 19. Jahrhundert die Industrialisierung so rasant anstieg, ne, da konnten ja auch die Auswirkungen auf die Natur gar nicht so abgeschätzt werden. Also mit Blick auf die Besiedlung des Mars, wenn wir jetzt in die Kapsel da gucken, was müsste denn eigentlich unbedingt vermieden werden?
Also man muss wirklich sehr genau wissen, was man tut, wenn man irgendwas verändert in so einem Stoffkreislauf. Im Mars ist es überschaubar, da kennt man die alle einigermaßen gut. Aber wenn ich jetzt gucke, woran sind denn diese großen irdischen Experimente schon gescheitert, die man auch gemacht hat, man hat auch Leute in so Kapseln verfrachtet und hat die da monatelang unter isolierten Bedingungen gehalten, sage ich jetzt mal. Gescheitert sind die meistens, weil die Stoffkreisläufe zusammengebrochen sind, weil das Wasser faulig wurde, weil sich da Alge angesiedelt hat, die das Wasser nicht mehr trinkbar hat werden lassen. Solche Dinge. Also diese ökologischen Kreisläufe sind sehr, sehr sensibel, viel sensibler als wir denken. Und ich glaube, darauf müsste man sehr gut achten. Also die Systeme müssten sehr gut erprobt sein, ausgeklügelt sein und auch großen Spielraum zulassen, was Veränderungen zulässt. Das ist, glaube ich, eine Lebensgrundlage. Und im Buch geht es ja auch um Grundlagen, also Nahrung, Wärme, Luft, vor allem Luft, weil das halt so das knappste Gut dort ist. Das muss man mitbringen von der Erde. Das gibt es dort gar nicht. Und jeder Atemzug ist halt, jede Lunge voll Luft ist praktisch, muss mehrfach geatmet werden. Und so. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass, wenn man das Buch gelesen hat, man erstmal zum Fenster geht, das Fenster aufmacht und sagt, oh geil, boah, man kann hier einfach atmen, wie herrlich. Und für mich ganz persönlich hat sich ganz viel verändert. Also mein Blick auf die Erde ist viel, viel umfassender geworden. Wenn ich jetzt rausgehe, denke ich mir, wow, was für ein geiler Planet. Hey, da ist alles da. Ja, das ist Luft da, du kannst durchatmen, da ist Wasser, du kannst trinken, da ist genug Essen da, herrlich. Ja. Also wie wohl müssten wir uns als Menschen hier fühlen, müssen ständig durch die Welt rennen und 70 Mal am Tag Hurra schreien. Ja. Das vermisse ich.
Und die Pioniere, denen ist ja klar, halt, dass sie in einem geschlossenen Biotop leben. Und irgendwie, wenn wir jetzt so, Klimawandel hast du ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, wenn man sich das so vorstellt, wäre denn so eine Bruchkapsel hier auf der Erde irgendwann auch denkbar?
Also als Rescue-Kapsel, klar, auf alle Fälle. Und ich glaube, es gibt schon viele Leute, die spielen mit der Idee, die sich immer mit so Rettungsaktionen beschäftigen. Die Prepper, genau, die bereiten sich ja vor auf solche Situationen. Also wenn irgendein System kippt oder es verändert sich was gravierend, wo verbringe ich dann den Rest meines Lebens? Grabe ich mich in die Erde ein, baue ich einen Bunker? Welche Systeme brauche ich, um mich selber und meine Familie vielleicht zu versorgen? Dann reduziert sich halt dieses große System Menschheit auf Erde, planetares System, auf ein kleines System, das privat kontrollierbar ist, praktisch so einen Lebenskern schützt wie eine Familie, Papa, Mama, Kind. Und so. Und ich glaube, dass es mehr Menschen gibt, die darüber nachdenken, sich in die Richtung zu bewegen. Das zeigt doch auch, dass dieses Bewusstsein für die Gefahr auch wächst. Und jetzt kann man sich entscheiden, versucht man die Gefahr zu verhindern oder bereitet man sich darauf vor, in dieser neuen Situation schon zu leben. Ich bin jetzt eher fürs Verhindern und zwar mit viel Power. Aber das ist ein sehr schwieriger Prozess.
Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ja, ich würde jetzt auch ganz gerne mit dem Interview zum Ende kommen, aber eine letzte Frage musst du mir noch beantworten. Wenn es solche Missionen gäbe, würdest du daran teilnehmen?
Wenn ich jetzt alleinstehend wäre, würde ich mir das vielleicht überlegen. Und wenn ich meine Schreibmaschine mitnehmen könnte, wäre das auch noch ein Punkt. Und wenn ich das, was ich dort schreiben würde, auch auf der Erde publizieren dürfte, wäre das noch ein wichtiger Punkt. Und wenn die Leute, mit denen ich da fliege, wirklich sehr sympathisch wären und ich ein gutes Bauchgefühl hätte, dann ja. Aber ich bin ja hier auch mit meiner Familie auf der Erde ganz glücklich. Also why? Warum? Ich glaube nicht, dass ich da wiederkommen würde. Und man kann auch hier genug Abenteuer erleben. Deshalb würde ich mir das wahrscheinlich nicht gönnen. Das überlasse ich anderen Menschen. Das auszuprobieren, was ich schon so ein bisschen vorher beschrieben habe.
Ja, man muss ja auch so Faktoren wie Höhenangst mit einplanen.
Ja, habe ich ganz schlimm. Sehr furchtbar. Obwohl, neulich hat ein Astronaut gesagt, es ist gar nicht die Höhenangst, es ist die Angst vor der Schwerkraft. Kann man auch mal drüber nachdenken.
Um wieder zu kommen, wenn man plötzlich wieder schwerer ist?
Nee, das war auch jemand auf der ISS und der hat dann so einen Weltraumausflug gemacht. Das heißt, die turnen da außen rum und fliegen natürlich in einer irrsinnigen Höhe über der Erde. Und er sagt, er hatte keine Höhenangst. Er hat nur begriffen, das, was früher Höhenangst war, war die Angst vor der Schwerkraft. Nämlich, dass sie dich rapide nach unten reißt und jeder Fall endet mit einem Aufschlag. Und das ist der Aufschlag, der dich umbringt, nicht der Fall. Vergesst nicht zu atmen. Das ist meine Botschaft. Geht raus, atmet und freut euch, dass es eine Atmosphäre gibt. Die ist ganz dünn übrigens.
Genau. Es ist uns wirklich tatsächlich mal wieder bewusst geworden, dass man nicht so einfach auf so einen anderen Planeten gehen kann und den bevölkert, sondern dass wir vielmehr mit unserer Erde besser umgehen sollten. Ja, ich könnte mit dir jetzt wirklich noch stundenlang weiter plaudern. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns in der Sendung warst und dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für das Interesse und alles Gute.
Liebe Zuhörer, das war jetzt ein Gespräch mit Gerhard Richter über seinen Roman Restluft. Er ist in der Reihe der Schönen Bücherbibliothek im Ultraviolett Verlag erschienen. Mein Name ist Heike Stepprath und ich stelle Ihnen in diesem Jahr jeweils am dritten Sonntag im Monat einen Titel aus der Edition Schöne Bücher vor. Die Folgen finden Sie auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com. Klicken Sie mal rein.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.